Hi, hier ist Axel.
Hallo, hier ist Mirko.
Und wir sind wieder bei Sigma2Foxtrot.
Sigma2Foxtrot.com. Ja, hallo zusammen. Einmal Pick of the Week. Wieder Sachen, die Axel und ich irgendwo aufgegabelt haben. Und wir fangen gleich mit einem kleinen Special an. Unser guter Freund Gary Luisi hat ein neues Buch rausgebracht und diesmal kann man es sogar auf Deutsch lesen. Im Blitz Verlag erschienen: Sherlock Holmes und sein schwierigster Fall. Gary Luisi haben wir ja schon ganz, ganz oft erwähnt. Er ist auch ein guter Freund von uns und ermutigt uns immer wieder, unsere Shows weiterzumachen. Er lebt in Brooklyn und ich habe das Buch hier letzten Monat gekauft. Das ist 2015 erschienen und hinten steht drauf: Als Sherlock Holmes Dr. Watson tot in der gemeinsamen Wohnung findet, wird er von der Londoner Polizei festgenommen. Man verdächtigt ihn, den Mord an seinem besten Freund begangen zu haben. Eine lückenlose Indizienkette spricht dafür und sogar Mrs. Hudson ist von der Schuld des Meisterdetektivs überzeugt. Das ist doch durchaus schockierend, oder?
Ja, auf jeden Fall. Was ich mich natürlich gleich frage bei Luisi, geht das auch in so eine Hardboiled-Richtung oder wird da doch eher so dem viktorianischen Kriminalroman Tribut gezollt?
Er hat eine Menge Sherlock Holmes Geschichten geschrieben. Also es sind immer wieder Sachen, man muss wissen, Gary ist ein recht vielseitiger Autor. Wir haben ja auch schon ganz oft über Mars Needs Books gesprochen, schon einiges dazu gesagt. Der ist 1952 in Brooklyn geboren, also ein echter Brooklynite. Und der ist italienischer Abstammung, hat er mir mal erzählt. Brooklyn hat ihn geprägt, ähnlich wie zum Beispiel auch Paul Auster oder, solange er da war, auch H.P. Lovecraft. Und was ich so toll finde, ist, er ist immer irgendwie hardboiled, aber diese Sherlock-Holmes-Sachen, da bemüht er sich wirklich eher, den Sherlock-Holmes-Stil zu treffen. Also er macht aus ihm nicht irgendeinen Schläger oder dergleichen, sondern er bleibt dem Werk so gut es geht treu, aber es hat natürlich diesen speziellen Gary Luisi-Style und über den wollen wir kurz reden. Also der hat eigentlich schon immer geschrieben und alle wichtigen Romane aus den Genres Hardboiled, SF, Fantasy und Horror gelesen. Der kennt sich wirklich aus, das glaubt man gar nicht. Vor Sandy, dem Sturm, der die Ostküste so schwer getroffen hat, hat er eine Sammlung fast 50.000 Paperbacks in seinem Keller gehabt. Und aus der Sammlung wegen der Sammlung wurde er Experte und er gibt das Fanzine Paperback Parade heraus. Der führt Interviews, er schreibt Essay, er ist Herausgeber von Anthologien, er ist unglaublich vielseitig und schwer beschäftigt und er ist tatsächlich auch Begründer des jährlichen New York City Pulp Fiction and Paperback Expo. Das findet bereits seit, ich glaube schon seit 20 Jahren statt. Und er schrieb auch Essays über das Sammeln von Paperbacks, über die Form von Hardboiled, beispielsweise einen, den man auf seiner Internetseite sehen kann, ist Concerning Paperbacks. Da geht es also um das Sammeln von Paperbacks. Er hat sich mit Pulp und Paperbacks beschäftigt. Er ist auch Herausgeber von Other Worlds gewesen, von mehreren Anthologien und auch, das hat mir besonders gefallen, die Vic Powers Serie. Vic Powers ist ja eigentlich der übelste Private Eye, von dem ich je gelesen habe. Also das ist wirklich der härteste von allen. Und wenn man also keinen Bock mehr hat auf diese ehrlichen, postmodernen, schreibt thrillingdetective.com Private Eyes, dann soll man sich tatsächlich mal mit Vic Powers beschäftigen. Der ist so ein bisschen Retro-Style, denn Gary Luisi macht alles, was er Hardboiled schreibt, auf diesen guten alten Stil von beispielsweise Carol John DeLay oder Don Pendleton und natürlich auch Hammett und Chandler und so weiter. Die tauchen überall auf, aber er ist wirklich der Experte. Und Vic Powers, naja, das ist der härteste von allen. Danger is Vic's Business, schreibt Thrilling Detective Stories. Und Gary Luisis Mission ist klar, er möchte die guten alten Tage der Pulps mit allem üblen Typen, mit allem, was dazugehört, wiedererwecken. Und da hat er auch in seinem umfangreichen Archiv zwei Bildbände mit herausgegeben. Oder sogar er hat sie selbst verfasst, geschrieben und das Material zusammengesucht. Das ist einmal, die kann man übrigens beim großen A kaufen oder auf griffinbox.com. Da werden wir einen Link in die Shownotes setzen. Bad Girls Need Love Too. Die ganzen knapp bekleideten Femme Fatales und Mädels, die auf den verschiedenen Paperback-Pulps der 30er, der 20er, 30er und 40er Jahre zu sehen waren. Das ist eine super Sammlung, die er da zusammengestellt hat. Es gibt ein weiteres Buch, ein Bildband, der heißt Dames, Dolls and Delinquents, A Collector's Guide to Sexy Pulp Fiction Paperbacks, ebenfalls von Gary Louvisi herausgegeben. Und da ist eine Vielzahl von Paperback-Krimis, Pulp-Fiction-Novels drin. Und man glaubt gar nicht, wie viele Ladies in dieser Zeit auf den Covern drauf waren. Natürlich die Femme Fatales, die sexy Mädels, wie zum Beispiel sehe ich hier gerade Carter Brown, The Bombshell oder Chicago Dames von Ben Sarto. Es sind hunderte von Covern abgebildet. Und alleine diese Sache zu lesen, denn er liefert einen tollen Essay darüber ab, warum das so war. Das ist es wert. Und Vic Powers hatte übrigens sein Romandebüt in dem Buch Blood in Brooklyn aus der Bloodlines-Serie. Da kommt Vic das erste Mal als handelnde Romanfigur vor. Und Axel, die habe ich auch mal gegeben von der Black Collection aus dem Blitz Verlag, Freie Fahrt zur Hölle.
Richtig, genau. Wäre jetzt auch meine Frage gewesen, gibt es diese Black Collection noch, beziehungsweise ist das Buch auch da erschienen oder hat der Blitz Verlag da was Neues jetzt eröffnet?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dieses eine Buch gibt es nicht mehr. Das hat nämlich noch eine ganz, ganz alte ISBN. 2003 ist es als deutsche Ausgabe erschienen und ich habe es das eine oder andere Mal bei Real, ja, bei dem Supermarkt, auf den Büchertischen gesehen. Die haben ja immer so Grabbelkisten. Das sind meistens ist da ein grausames Durcheinander von Random House-Titeln und anderen Sachen drauf. Aber manchmal kaufen die auch andere große Kisten ein. Und da sind oft Sachen aus dem Blitz Verlag. Und es lohnt sich wirklich, hin und wieder mal drauf zu gucken. Denn ich habe zwei Exemplare von Gary Louvisis Freie Fahrt zur Hölle dort gekauft. Und noch ein paar andere Sachen aus dem Blitz Verlag. Und es gibt auch Science-Fiction-Bücher dort. Das war, ich überlege gerade, Terra Astra tatsächlich habe ich mir da gegriffen. Und zwar aus dem Möwig Verlag. Da tauchen solche Science-Fiction-Bücher auch immer auf. Also nicht ignorieren, manchmal findet man da richtig tolle Sachen.
Ja, ich habe auch gerade das Gefühl, dass der Louvisi, sobald er sich einmal durchgesetzt hat, vielleicht auch in Deutschland, dass das noch an Wert steigen wird, das Buch.
Das will ich mal schwer hoffen, denn Gary hat es wirklich verdient. Er ist ein unglaublich freundlicher Mensch und er ist ein wahnsinnig vielseitiger Autor. Er veröffentlicht pausenlos in Anthologien und jedes Mal, wenn wir uns schreiben, sagt er, hey, hast du hier meine neue Geschichte und dann mache ich das und das. Und er ist irrsinnig beschäftigt. Er ist auch ein echter Charakter. Wer ihn mal im Original hören will, Folge 200 von SFF Audio, da reden Jesse, Gary und ich über Mars Needs Books, über Taschenbücher, über das Sammeln von Taschenbüchern, über Science Fiction, über gute Stories. Also ein richtig interessantes Gespräch war das. Und seine Bildbände über die Mädels auf den Covers von verschiedenen Crime Novels bringt eine ideale Überleitung zu einem ganz neuen Buch, was im Taschenverlag erschienen ist. Und ja, ich habe es vor mir liegen, es ist ein ziemlicher Wälzer. True Crime Detective Magazines 1924 bis 1969. Ebenfalls eine Sammlung von Magazincovern, Special Detective Cases, Exposé Detective Cases, Real Detective Cases, Great Detective Cases. Das hatte einen richtigen Boom in der Zeit. Angefangen so in der Jazzzeit und in der Prohibition sind die Detektivhefte eigentlich richtig groß geworden. Es gab davor schon Zeitschriften. Wer den Arkham Insiders Podcast verfolgt hat, der wird sich daran erinnern, dass die Providence Detective Agency, geleitet von H.P. Lovecraft, sich auch eines Magazins bedient hat, eines True Crime Magazins bedient hat, in dem echte Verbrechen geschildert wurden. Und es hatte also schon eine lange Tradition. Aber True Detective kam 1924 das erste Mal auf den Markt und tatsächlich wollten Cops und Kriminelle irgendwie da drin erschienen. Selbst J. Edgar Hoover hat für dieses Magazin regelmäßig geschrieben. Nachdem aber die Prohibition vorbei war und die Depression ebenfalls vorbei war, also die Leute sich wieder anderen Dingen zuwenden konnten und das Leben nicht mehr ganz so hart erschien, haben sich diese Detective Stories auch geändert. Und es ist mehr das, was ich vorhin gesagt habe, die Femme Fatale, die Sexy Doll, die auf den Covern abgebildet sind, also die bösen Mädchen. Man wandte sich der Sünde zu. Und im Hintergrund immer die Saxophonmusik. Wenn man sich diesen Band anschaut, sollte man Musik aus der Zeit hören. Es ist wirklich toll gemacht aus dem Taschenverlag. Gar nicht mal teuer, 14,99 und dafür kriegt man einen richtig dicken Wälzer, der auch Spaß macht, einfach durchzublättern. Er hat einen verständigen Essay, nämlich Eric Gotland hat den geschrieben und der ist ein absoluter Sammelexperte, der schreibt wahnsinnig viel über Pulp Fiction und eben Sachen aus den 50ern und anderen, da kennt er sich sehr gut mit aus. Auch True Detective-Herausgeber Mark Gerald hat seinen Teil dazu beigetragen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, gar nicht mal teuer. Eine Menge Spaß, eine Menge Informationen und die gute alte Zeit.
Ja, sag vielleicht noch, wie du auf das Buch gekommen bist, das würde mich interessieren.
Ich habe einfach mal durchgestöbert. Nein, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe bei uns im Laden ähnliche Sachen gesucht wie die von Gary Louisi, die natürlich bei uns nur sehr, sehr schwer zu bekommen sind. Und bin dann durch Zufall auf diesen neuen Band gestoßen, habe es gesehen. Und es ist ja kein Problem, das zur Ansicht zu bestellen. Hab reingeguckt und fühlte mich sofort an die Bücher von Gary Louisi erinnert. Ja, hab's mir bestellt, 14,99. Man bekommt echt was für sein Geld.
Okay, ja gut, werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Stichworte Zufall hast du eben genannt. Und Zufall führte mich auch zu dem nächsten Buch, das ich jetzt erwähnen möchte. Und zwar handelt es sich um Alfred Bester, Der Computer und die Unsterblichen. Oder auf Englisch The Computer Connection. Das ist auf Deutsch erschienen als Terra-Taschenbuch, 1975 vom Pabel Verlag veröffentlicht. Ich muss vorweg sagen, ich hatte bisher noch nichts von Bester gelesen. Die Bedeutung der beiden Romane The Demolished Man und The Stars My Destination, beide in den 1950er Jahren erschienen, ist mir natürlich schon bewusst, auch durch dich, Mirko, beziehungsweise durch den Podcast, den du mit dem Erik zusammen aufgenommen hast. Bester war und wird ja gewiss auch wieder hier bei Sigma to Foxtrot ein Thema sein. Und deswegen für eine kompetente Einführung zum Autor verweise ich dann einfach auf den entsprechenden Podcast. Ja. The Computer Connection, erschienen im Original 1974, mithin also knapp 20 Jahre später als The Stars My Destination. Und es wird bestimmt einen Grund haben, warum ich ausgerechnet mit diesem Buch in sein Werk eingestiegen bin. Welcher Grund das sein könnte, kann ich allerdings auch nicht sagen. Da bin ich ein bisschen planlos. Allerdings befinde ich mich mit dieser Planlosigkeit schon inmitten der allgemeinen Reaktion, die dem Titel von den Bester-Fans entgegenschlägt. Um es ganz klar zu sagen, sie sind nicht begeistert oder ein Großteil von ihnen scheint nicht so begeistert zu sein von dem Buch. Und nicht nur unter den Fans gilt The Computer Connection als misslungen, auch Bester selbst hat sich wohl in eine dahingehende Richtung geäußert. Ich sage ganz kurz was zum Inhalt. Es geht um eine Gruppe von Menschen, die irgendwann einmal unter außergewöhnlichen Schockzuständen zu Tode kamen. Durch diesen Schock wurden die tödlichen Zellablagerungen neutralisiert und die Betroffenen zu sogenannten molekularen Menschen oder Mole-Männern, wie sie im Buch genannt werden, was einfach ausgedrückt bedeutet, dass sie Unsterblichkeit erlangten. Der wissenschaftliche Hintergrund soll uns jetzt nicht so interessieren, der wird auch dort so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Das spielt da nicht die Hauptrolle. Die Mitglieder dieser Gruppe nehmen dann die Gestalt historischer Persönlichkeiten an und leben weltweit an den unterschiedlichsten Orten, tauschen sich immer mal wieder aus und unterstützen sich gegenseitig. Also das ist eine richtige verschworene Gemeinschaft. Der Erzähler des Romans ist selbst Mitglied dieser Gruppe und nennt sich Guy. Das ist eine Abkürzung von Grand Guignol, benannt nach dem französischen Horrortheater, das ja bekanntlicherweise ein wichtiger Impulsgeber für den späteren Splatterfilm darstellen sollte. Er heißt deshalb so, weil er potenzielle Mitglieder für die Gruppe entsprechend über die Klinge springen lässt, also ihnen solche Todesqualen bereitet, dass auch sie zu molekularen Menschen werden. Das ist natürlich kein Akt der Grausamkeit, sondern geschieht nach bestem Wissen und Gewissen. Er möchte so der Gruppe schlicht und einfach frische Talente zuführen. Ich zitiere dann kurz noch aus dem Klappentext. Einige der Molmänner leben bereits seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden unerkannt unter der übrigen Menschheit. Bis zu dem Tage, da der Extrocomputer, der alle technischen Abläufe lenkt und dessen elektronisches Netzwerk weite Gebiete der Erde umspannt, ihnen den Kampf ansagt. Damit beginnt eine gnadenlose Jagd auf die Unsterblichen. Also so ist die Ausgangssituation des Romans. Ab hier würde es tatsächlich zu lang werden, die vielen Fäden, die Bester hier spinnt, nachzuerzählen. Es geht auch weniger um Inhalte, ist mein Eindruck, meine Einschätzung, sondern vor allem um den Stil, soweit man den in einer deutschen Übersetzung überhaupt beurteilen kann. Die Entstehung des Buchs fällt in die Periode der sogenannten New Wave in der Science Fiction. Das war eine Entwicklung der 60er und 70er Jahre, die sich bewusst von der technikversierten Hard Science Fiction abwendete, um neue Terrains auszuprobieren. Im Vordergrund stehen also nicht unbedingt glaubwürdige technische Bedingungen, sondern gewisse Freiheiten stilistischer Natur, als auch generell eine Aufgeschlossenheit für Experimente. Prominente Vertreter dieser Richtung waren etwa J.G. Ballard oder Michael Moorcock, und von Ballard stammt auch ein Zitat aus dem Jahr 1962. Er stellte da die Forderung auf, Science Fiction sollte sich abwenden vom Weltraum, Weltraumflügen, außerirdischen Lebensformen und galaktischen Kriegen. Ja, was ist nun das Charakteristische an The Computer Connection? Das Buch ist nicht nur Pulp, das ist sogar Pulp Fiction, würde ich sagen. Das ist eine Story wie so ein klassischer actionorientierter Comic, zügig heruntererzählt, dialoglastig, voller Effekte, voller Slapstick, dabei immer mit typischen Science-Fiction-Versatzstücken spielend. Die Personen sind sehr übertrieben gezeichnet und sicher kein Fall für diejenigen, die fordern, dass sich Romanfiguren irgendwie nachvollziehbar verhalten müssten. Was mir gefallen hat, ist der absurde, teilweise surrealistische Humor, der die erwähnten SF-Themen aufs Korn nimmt, aber auch weiterspinnt und der teilweise hintersinnig ist und dann auch wieder einfach nur der totale Quatsch. Bei Goodreads schrieb zum Beispiel ein Rezensent, der Schreibstil habe ihn etwas an Burroughs Naked Lunch erinnert, und ich glaube, ich weiß, was er damit meint. Allerdings kann man beispielsweise die Bedrohung, die von dem Extrocomputer ausgeht, der alle elektronischen Geräte der Erde durch ein total gespanntes Netz kontrolliert, auch so ein bisschen als Prophetie einer kommenden Zeit lesen. Denn man kann dieser Kontrolle nur entkommen, wenn man alle elektronischen Geräte meidet. Und dieser Zustand trifft ja in gewisser Weise auch auf uns heute zu.
Ja, erschienen ist das Ganze in drei Teilen, von November 74 bis Januar 75 in Analog. Und ja, was du gerade sagtest, dieses Ideenfeuerwerk, was Bester da abliefert, das ist typisch. Das ist typisch für ihn. Und immer wieder scheint er diese Schwächen zu haben, die, wenn man genau hinguckt, eigentlich auch gar keine Schwächen sind, sondern eine unglaubliche Freiheit an Stilistik, die er sich da einfach mal gönnt.
Ja,
Das hat er drauf. Ne?
Genau, und zum Beispiel weiter steht auch auf der Goodreads-Plattform, dass das Buch ein Großvater des Cyberpunk ist, also zum Beispiel wegen dieser erwähnten Extro-Computer-Geschichte, aber auch die Idee, dass es eine international agierende Kooperation, also ein Konzern gibt, kommt in diesem Roman schon vor. Und auch das ist ja so ein typisches Merkmal, wie es zum Beispiel auch bei Neuromancer vorkommt.
Ja, das Witzige ist, dass man ebenfalls The Demolished Man beziehungsweise Tiger Tiger beziehungsweise Die Rache des Kosmonauten oder Stars My Destination, das ist alles derselbe Roman unter x verschiedenen Titeln, sagen wir Stars My Destination, dass man den auch als Vorläufer des Cyberpunk gesehen hat, zumindest was das Element der Konzerne angeht. Das hatte ich aber dann schon im letzten Podcast erwähnt bei Stars My Destination, dass Frederick Pohl in Space Merchants dieses Konstrukt der weltweiten Konzerne schon vorgeliefert hat, und das Jahre vor Bester. Bester war zu dieser Zeit eigentlich, ja, er hatte kein Science-Fiction geschrieben. Er wollte wieder zurück zur Science-Fiction. Das kann man nachlesen in Gestalter der Zukunft, herausgegeben von Charles Platt. Das sind Interviews und Essays über die wichtigsten Science-Fiction-Autoren. Leider ist das Buch natürlich vergriffen, aber man kann es hin und wieder antiquarisch schießen. Gestalter der Zukunft von Charles Platt, sehr empfehlenswert. Und da schreibt Bester, beziehungsweise wird hier zitiert, ich kehrte zur Science Fiction zurück, um ein paar neue Experimente zu wagen. Und mein erstes Experiment war ein Reinfall, wie du weißt. Dieser verdammte Roman, der Computer und die Unsterblichen. Mit diesem Ding haut etwas einfach nicht hin. Etwas Lebenswichtiges. Und ich wusste es, als ich es geschrieben hatte, und ich konnte es damals nicht hinbiegen. Und bis heute denke ich darüber nach, denn es ist sinnlos, einen Fehler zu machen und ihn nicht einzusehen, damit man ihn nicht wiederholt. Ich habe das aber immer noch nicht heraus. Und so kann ich nicht daraus lernen. Das bringt mich auf die Palme. Ja, also, der ist, was das angeht, auch durchaus immer wieder bereit, selbstkritisch und sehr, sehr deutlich zu sagen, was er davon hält. Nichtsdestotrotz, um das mal zu sagen, um das nochmal aufzugreifen, seine Kurzgeschichten sind großartig. Das ist der Hammer. Also, es ist wirklich unglaublich. Natürlich Demolished Man und Stars My Destination, das konnte man ja Eriks und meinem Beiträgen entnehmen. Und deinem auch. Das sind einfach tolle Sachen. Aber diese Kurzgeschichten sind echt der Hammer.
Ja, also Demolished Man wird ja, glaube ich, wirklich so zum absoluten Kanon der Science Fiction gezählt. Ja. Er kommt auch in Hardy Catlett's sehr guten Buch, die Hugo Awards 1953 bis 1984 vor. Aber auch The Computer Connection wurde 1976 immerhin nominiert. Wie gesagt, es gibt auch durchaus Stimmen, sie sind auch auf Goodreads zu lesen, die sich äußerst positiv über dieses Buch äußern. Man muss Bester natürlich seine Meinung lassen, wenn er damit künstlerisch unzufrieden ist. Er hat da ein bisschen experimentiert, das merkt man diesem Buch an. Es ist sehr experimentell, es sind viele, wenn man so will, auch Ungereimtheiten. Die nehmen der ganzen Sache aber dennoch nichts von ihrem Charme, und wenn man so ein bisschen die ersten paar Seiten überstanden hat, auch ich muss gestehen, ich dachte, ob es überhaupt noch lohnt, das weiterzulesen. Ja, weil einfach so ein bisschen dieser Slapstick-Humor am Anfang, das kam mir so ein bisschen altbacken vor, aber wie gesagt, irgendwann merkt man halt, dass es teilweise ja herrlich absurd ist, ein bisschen Monty Python-mäßig. Der Begriff, Roman Naked Lunch ist gefallen von Burroughs. Mhm. Ja, in die Richtung geht es teilweise tatsächlich. Und ich würde sagen, wenn ihr das Buch irgendwo findet, so wie ich, entweder zufällig auf irgendeinem Büchermarkt oder besorgt es euch über Amazon oder beim ZVAB. Es ist dort wohlfeil zu erhalten. Im Moment kann man ja noch ganz gut diese alten Science-Fiction-Bücher schießen, aber wer weiß, wie lange das noch bleibt.
Ich habe allerdings Hoffnung, muss ich gestehen. Nachdem ich heute im Heine-Katalog rumgeblättert habe, ja, ich darf ja schon vorher reingucken, da kommt noch einiges auf uns zu. Es werden zwei Klassiker neu aufgelegt, die ich jetzt in Erinnerung habe. Das wird ein Fest. Und wir werden rechtzeitig darüber berichten. Jetzt gerade rausgekommen, ebenfalls ein absoluter Klassiker, da werden wir uns aber auch noch ausführlicher unterhalten, ist Future History von Robert Heinlein. Auf den möchte ich jetzt gar nicht eingehen, aber habe ihn heute in der Hand gehalten, in der neuen Ausgabe, und es kommen ganz viele Sachen von Robert Heinlein neu raus, von Isaac Asimov. Und naja, es lohnt sich, also haltet da die Augen offen und die Ohren, wenn wir hier im Pick of the Week bei Sigma 2 Foxtrot davon erzählen. Und um das nochmal, eine elegante Überleitung, irgendwie, also wenn ich nicht irgendwie hin und wieder mal die Worte verlieren würde, dann würden wir unsere Überleitung wirklich super machen. Ich muss mich gerade selbst loben, liebe Zuhörer. Ich nehme das auch sofort zurück. Aber du sagtest ja gerade eben Heine Verlag und du sagtest Hugo Award. Da komme ich doch glatt mit einem weiteren Autoren um die Ecke, und zwar John Scalzi, von dem man ja auch schon einiges gehört hat. Bekannt für seine Old Man's War Geschichten. Krieg der Klone habe ich hier liegen, habe ich mir vor ein paar Wochen mal gekauft. Ziemlich cooles Buch. Dann hat er einen Blog, der Blog Whatever, auch ziemlich tolle Sache. John Scalzi ist in Kalifornien geboren und in den Los Angeles Vorstädten aufgewachsen. Und zur Highschool ging er tatsächlich mit Josh Marshall, der ein Blogger ist, nicht John Marshall von Mutantenchor bei Perry Roden, sondern Josh Marshall. Ging dann später auf die University of Chicago und war tatsächlich dort Klassenkamerad, kann man sagen, mit dem Pulitzer-Preis Gewinner fürs Drama David Urban. Also der kennt eine Menge Leute, der John Scalzi. Hat dann als Filmkritiker gearbeitet, war Kolumnist und 1995 hat er seine Frau Christine Ann Blosser geheiratet und tatsächlich wurde auch Scalzi als Präsident der Science Fiction and Fantasy Writers of America in 2010 gewählt. Jetzt lebt er in Ohio. Das erste, was er veröffentlicht hat, professionell, war Old Man's War, im deutschen Krieg der Klone. Hat ein paar Ähnlichkeiten an Robert Heinlein, und zwar natürlich an Starship Troopers, aber das sei nicht so gemeint gewesen. Aber er im Nachwort dankt er Heinlein nachträglich doch. Old Man's War hat eine ähnliche Geschichte, interessanterweise, wie Andy Weirs Der Marsianer, den ich ja zum Entsetzen vieler Leute, nein, Entsetzen einer einzelnen Person gelegentlich wieder lese. Das muss sein. Ja, und zwar hat er das Buch auf seiner Homepage in Serie herausgebracht. Eben ähnlich wie Andy Weir. Und anschließend hat Torbooks ihm ein Angebot gemacht. 2006 bekam er den John W. Campbell Award, auch nicht schlecht. So. Dann was Interessantes, worüber wir gleich reden. 2008 kam das Projekt Metatropolis heraus. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Er hat allerdings auch eine Menge Non-Fiction geschrieben, und zwar zum Beispiel die Rough Guides. Das ist so eine, ja, man kann sagen, für Dummies, also kurz, prägnant, das Wichtigste herausgestellt. The Rough Guide to Money Online, was er 2000 herausgegeben hat, was aber nicht wirklich besonders erfolgreich war, weil die Internetblase kurz danach geplatzt ist. Da kann aber gar nichts für. Dann The Rough Guide to the Universe und The Rough Guide to SF Movies, auch wichtig. Der Blog Whatever zeigt, was für ein weites Feld John Scalzi beackert. Also er sagt, das ist auch so ein bisschen sein Übungsfeld für das professionelle Schreiben, aber auf diesem Blog macht er eigentlich genau das, was er will. Er schreibt viel über Politik, er schreibt viel über das Schreiben selbst, also für jeden Schreibaspiranten ist das ein ziemlich cooler Blog. Und er benutzt Whatever auch immer wieder, um Geld den Leuten abzunehmen, Donations, Spenden zu sammeln für Organisationen, die er unterstützt. So zum Beispiel hat er mit Subterranean Press und Leuten wie Will Wheaton und Patrick Rothfuss, die ja auch recht bekannte Autoren sind, eine Collection aufgebaut, die hieß Clash of the Geeks. Und er hat jedes Mal was Neues veröffentlicht, wenn die Leute etwas gespendet haben. Und zwar sollten die Spenden der Lupus Alliance of America, eine Gesellschaft zur Erforschung der Autoimmunerkrankung Lupus, die wir aus Dr. House ja kennen. Es ist immer Lupus. Aber solche Sachen macht Scalzi. Also er ist sozial wahnsinnig aktiv und lässt sich auch auf eine ganze Menge Späße ein. Also ein echt netter Typ. Dann hat er 2009 wohl als Berater für das Stargate Universe gearbeitet und dann hat er auch sich einen April-Scherz erlaubt. 2011 mit Torbooks zusammen haben die gesagt, sie sind stolz, das neue Buch von John Scalzi, eine Fantasy-Trilogie vorzustellen, The Shadow War of the Night Dragons. Und das war aber nur ein Spaß. Ja. Und das hat aber sein Eigenleben angenommen. Das wurde nämlich nominiert und hat auch gewonnen den Tor.com-Preis für den Reader's Choice Award für Short Fiction.
Also
alleine nur diese Ankündigung war interessant. So, Moment. The clerk shuffles through his papers. Ich muss hier was suchen. Da ist es auch schon. Ja, was ich mir jetzt besorgt habe, das ist sein Buch Red Shirts. Und ich glaube, in dem Titel des Buches steckt schon alles drin, was man wissen muss. Red Shirts. Das Audiobuch übrigens ist von Will Wheaton vorgelesen. Also Fähnrich Crusher. Das macht die Sache also richtig rund. 2012 erschienen und hat den Locus Award bekommen und den Hugo 2013. Es geht da um Andrew Dahl, das ist der Protagonist, der auf der Intrepid, dem Flaggschiff der Universal Union, dienen darf. Er arbeitet in einem Xenobiologie-Labor. Und er macht Karriere und darf auf die Away Missions, also die Außenmissionen auf gefährlichen Planeten. Aber sie kriegen ziemlich schnell mit, dass die Leute andauernd getötet werden, wenn sie diese Redshirts sind. Und das ist ja ein Running Gag bei Star Trek, insbesondere in der Originalserie. Wenn die ein rotes Shirt anhaben, sind sie so gut wie tot.
Okay. Ja?
Er ist so gut wie tot, Jim. Oder gibt's, auf Twitter habe ich es gesehen, ein Bild mit Kirk und drei Leute in roten Uniformen und er zeigt dahin, dig three graves over there. Sie sterben immer. Und das bekommen die Fähnrichs und die Offiziersanwärter mit, dass auf diesen Missionen immer das letzte Crewmitglied stirbt. Und dass sie einem absolut bizarren Regeln folgen. Und warum das so ist, das sollt ihr selber lesen, denn Redshirts kann man kaufen ebenfalls bei Heine und es ist wirklich Spaß, es macht Spaß, es zu lesen. Und das Forbes Magazine hat gesagt, man muss kein Hardcore-Science-Fiction-Fan sein, um da echt Spaß dran zu haben. Und für die Science-Fiction-Fans sind, sind eine Menge Ostereier versteckt. Also man hat auf jeden Fall immer wieder Anspielungen und es ist ein raffiniertes, schönes Buch, was einfach mal Spaß macht zu lesen.
Du immer mit deinem Forbes-Magazin.
Ich lese nur das Forbes-Magazin und Kapital und Impulse lese ich auch noch, weil ich ja so viel Zeit dafür habe. Noch einen von John Scalzi, noch einen draufsetzen. Und zwar 2008 kam bei Audible eine Audiobook-Anthologie heraus, Metatropolis hieß die. Audible ist zu John Scalzi gegangen und hat gesagt, hey, hast du Lust, ein Shared-World-Projekt zu machen? Und dann hat Scalzi gesagt, ja, in Ordnung, aber es verläuft folgendermaßen. Er hat verschiedene Autoren, unter anderem Elizabeth Spear, Thomas Bakel, Jay Lake und Carl Schröder gefragt, ob sie Lust hätten, in einer Welt, die er gestaltet, mitzumachen und dort Geschichten spielen zu lassen. Es geht also darum, dass die USA sind als Staat abgeschafft und es gibt große Megacities oder Sprawls und Cascadia, der sich von Vancouver bis Portland zieht, ist eine davon. Da gibt es großartige Beschreibungen, dass zum Beispiel die Landwirtschaft auf hohen Gebäuden terrassenförmig angelegt ist. Und da gibt es verschiedene Abenteuer, die bestanden werden. Das Hörbuch, denn es war zuerst nur als Audiobuch-Anthologie gedacht, sollte gar nicht in Print erscheinen, aber aufgrund des großen Erfolges kam es dann in Print und es gibt sogar einen Sequel dazu, Metatropolis Cascadia. Das Hörbuch wurde gesprochen von Battlestar Galactica-Schauspielern Michael Hogan, Alessandro Giuliani und Candice McClure. Das ist auch wieder so eine interessante Sache. Also es ist irgendwie Science-Fiction geblieben. Ich habe mir das Hörbuch angehört. Es ist schwer, also man muss dem Ganzen etwas Aufmerksamkeit entgegenbringen. Aber das Ganze gibt es auch als Taschenbuch. Was ich finde, ja, das ist cool zu lesen, gut übersetzt. Aber das Hörbuch letzten Endes gibt dem Ganzen, weil es von vornherein als Hörbuch geplant war, den Flair zurück. John Scalzi in jedem Fall ein Tipp. Die meisten Leute werden Krieg der Klone bzw. Old Man's War schon kennen, aber Redshirts und Metatropolis auf jeden Fall mal abchecken. Das macht eine Menge Spaß.
Ja, ich erinnere mich, über Metatropolis hatten wir uns auch mal kurz unterhalten, weil ich hatte es angefangen zu lesen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, irgendwo bin ich da nicht weitergekommen, kam irgendwas dazwischen. Und jetzt habe ich aber auch wieder Lust bekommen. Das ist ja gerade ein interessantes Thema, dieses Stadt, die Stadt der Zukunft. Darüber wollen wir sowieso mal einen gesonderten Podcast machen. Und da müssten wir uns dann diesem Buch eigentlich auch nochmal eingehender widmen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten da ja in dem Zusammenhang, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass es in den Ende 80er, Anfang 90er war das, glaube ich, ein Shared-World-Projekt gab von Robert Asprin, nämlich Thief's World. Mhm. Freistadt, die Stadt der Diebe, hat locker über 20, 25 Bücher bekommen, was ungewöhnlich ist, denn es war ein Shared World Projekt, wo verschiedene Fantasy- und Science-Fiction-Autoren zusammengearbeitet haben mit der Regel, sie dürfen die Welt benutzen, sie dürfen sogar die Charaktere eines anderen benutzen, sie dürfen ihn aber nicht umbringen. Ja, und das hat 25 Bände, so zwischen 150 und 200 Seiten, also alles Kurzgeschichten, erreicht und das ist eigentlich doch recht ungewöhnlich.
Okay. Chatworld, ist das ein etablierter Ausdruck für diese Art der Vorgehensweise?
Shared World, geteilte Welt, okay. Ja. Oder Teilhabewelt. Ja, das sind, da gibt es eine ganze Menge große Projekte. Wenn ich mich richtig erinnere, war das Magira-Projekt von Hugh Walker ja ähnlich angelegt. Ja. Da mag ich mich jetzt irren, dass ich kann auch nicht alles merken, ich vergesse auch mit der Zeit. Aber diese Shared World Projekte, da gibt es viele. Und das finde ich, wenn wir immer wieder darüber reden, dass das Fandom im Fantasy-Bereich, im Science-Fiction-Bereich so unglaublich wichtig ist. Ja, das betonen wir ja immer wieder. Fandom ist, ne, ist einfach die wichtige Sache. Gibt es viel Fanfiction von Leuten, die sagen, ich habe das alles gelesen und möchte aber noch mehr haben. Ja, möchte mehr in dieser Welt ansiedeln.
Also
Und
schreibt's
das,
dir selber.
ja, warum auch nicht?
Naja.
Ich finde, das ist eine Hommage an die Originalautoren. Ja, also wenn du dann sagst, ja, mir hat jetzt die und die Welt toll gefallen, ich fand es richtig cool und es ist Raum in dieser Welt für Seitengeschichten. Es ist ja auch heutzutage wieder modern, dass aus einer großen Serie wie zum Beispiel den Königsmörder-Chroniken, wenn dem Autoren dem es nicht gelingt, endlich den letzten Teil zu schreiben, dass man dann so einen Seitenstrang aufmacht.
Ja, auch
Ja,
die ganze
es
Lovecraft-Fanfiction beruht ja letzten Endes auf
ja.
so einem Konzept.
Genau, und das finde ich großartig. Das macht Spaß. Es lässt die Leute an dieser Welt noch mehr teilhaben, als sie einfach nur zu lesen. Und es ist arschig von Autoren, das zu unterbinden. Da gibt es den einen oder anderen Fall oder sogar mehrere Fälle, wo die sich die Leute verbieten, sowas zu machen. Und das ist echt eine Sauerei. Ich meine, was soll das? Es sind Fans, die für Fans schreiben und die ihren Spaß daran haben. Die klauen dem nichts.
Ja.
Es ist nicht so, dass die plötzlich erfolgreicher werden als er.
Richtig, aber damit sind wir direkt schon wieder am Anfang des Podcasts gelandet. Sherlock Holmes, die Sherlock Holmes, wie heißt die Estate? Ja,
Ja,
die ist ja teilweise da
steht.
äußerst restriktiv und also man darf ja teilweise nicht Sherlock Holmes oder Doc Watson öffentlich sagen, ohne dass die gleich irgendwie, dass die dir gleich mit einem Anwalt ankommen. Also das ist so ein Beispiel, wo ich das mitbekommen habe, dass das teilweise sehr unlustig werden kann, wenn man in der Richtung was unternimmt. Aber
Ja, man sollte sich auch nicht mit dem Robert E. Howard Estate anlegen.
ja.
Das kann auch Ärger geben. Ich meine, natürlich verstehe ich, dass die Erben auch Geld verdienen wollen. Das ist völlig legitim. Aber wenn ich Fanfiction schreibe und da eine Geschichte, was weiß ich, von 4, 5, 6, vielleicht auch 10 Seiten ins Internet stelle, die in dieser Welt stattfindet, was zum Teufel ist denn daran so schlimm, dass ein Estate da richtig rüde Mittel anwendet, um das zu unterbinden?
Naja, es gibt eben,
Ich meine, es ist Fanfiction, um
ja,
Himmels
es
Willen.
gibt eben immer eine literarische Sichtweise und eine unternehmerische Sichtweise und die stoßen manchmal mit den Köpfen aufeinander und verstehen sich nicht.
Ja, natürlich, dass man das nicht als Raubdruck rausgibt und dergleichen, ja, kann man auch drüber streiten, aber ich finde, das ist in Ordnung. Wenn jemand das geerbt hat, dann soll er auch damit machen dürfen, was er will und soll da auch drüber bestimmen dürfen. Das ist völlig in Ordnung. Aber man sollte keine überzogenen Preise nehmen. Insbesondere nicht, wenn der Autor schon ewig lange tot ist, auch wenn es erfolgreich ist. Irgendwo muss man realistisch bleiben. Und dann, wenn ein Fan was schreibt, also da soll man wirklich alle Augen zudrücken. Letzten Endes ist es eine Verneigung vor dem Original und es ist auch wieder Werbung für das Original selbst.
Ja, ich gebe dir völlig recht. Kommen wir zu einem weiteren Original, zu einem Autor, der schon ewig lange tot ist, oder?
Ich glaube schon, ja.
Und zwar sind wir jetzt bei der Rubrik Hörspiel und Feature auf WDR3 angelangt. Da wurde am 27. April gesendet ein Strauß Nilpferde, die unmögliche Wirklichkeit des Charles Fort. Ein Special oder ein Feature von Mareike Mage und Dietmar Dart. Charles Fort, 1874 bis 1932, war ein Autor, der sich besonders mit Publikationen im Bereich der Grenzwissenschaften einen Namen gemacht hat. Er wurde unter anderem bekannt, mit den Büchern The Book of the Damned und Wild Talents, die ihm auch die zweifelhafte Bezeichnung Antiwissenschaftler einbrachten. Ja, das sind Standardwerke, kann man sagen, der Dokumentation unerklärlicher Phänomene. Und diese Bücher hatten auch auf die Science Fiction, auch überhaupt auf die fantastische Literatur einen nicht geringen Einfluss. Deswegen passt er eigentlich sehr gut hierher auch. Und egal, ob es um Präastronautik, Kryptozoologie oder Parapsychologie geht, es ist alles schon bei vorzufinden. Von den Autoren, die sich mit ihm auseinandersetzten, sei hier, wie könnte es anders sein, H.P. Lovecraft erwähnt, der Ford zum Beispiel kurz in Der Flüsterer im Dunkeln aufführt. Darüber hinaus Ja, hat der amerikanische Schriftsteller Will Murray gemutmaßt, dass The Book of the Damned, in dem es unter anderem um kosmisches Gestein geht, das auf die Erde fällt, ein Einfluss für Lovecrafts Die Farbe aus dem All gewesen sein könnte. Und es gibt also auch Stellen, da werde ich dich dann zur gegebenen Zeit mal konsultieren, dass du die raussuchst aus den Briefen, wo sich Lovecraft zu Ford geäußert hat. Ich glaube zumindest, dass es solche privat geäußerten Stellen noch gibt in irgendwelchen Briefen.
Bin ich von
Ja.
überzeugt. Ja, auf jeden Fall.
Und der Co-Autor Dietmar Dart, wie gesagt, selbst Verfasser von Science-Fiction-Literatur, schreibt dann noch in dem Artikel zu dem Hörspiel: So übernahm der ausgezeichnete Science-Fiction-Autor Eric Frank Russell nicht nur Fords Gedankenspiel, wonach die Menschheit vielleicht eine Art Haustier für höhere Wesen ist, sondern nannte Ford auch das einzige echte Genie der Science-Fiction. Eine hohe Meinung, der sich andere Vertreter der Gattung von Robert Anton Wilson bis Damon Knight gern anschlossen. Also da haben wir so ein richtiges Testimonial hier für den Ford. Völlig verdient. Viele Leute kennen ihn auch. Es macht einfach auch Spaß, ihn zu lesen. Noch kurz zu dem Hörspiel. Das ist so aufgebaut als Gespräch zwischen drei Personen. Dabei nimmt eine offensichtlich jugendliche Person die Stellung der Fragestellerin ein, die sich sehr für Fords Theorien interessiert. Und zwei Erwachsene, ein Priester und eine Wissenschaftlerin, beziehen dann jeweils ihre eigenen Positionen, wobei dann am Ende ein interessanter Schlagabtausch zwischen Neugierde, Glauben und Skeptizismus herauskommt. Das Ganze wird dann noch garniert oder aufgelockert durch Passagen des Ford-Experten und Perry Rodan-Zeichners Ulrich Maggin sowie Augenzeugenberichte jener unerklärlichen Phänomene, UFO-Sichtungen, Frosch- und Blutregen und weiterer Naturphänomene. An Fords eigener Position ist interessant, dass sie gar nicht so unbedingt eindeutig ist. Teilweise steht bei ihm so ein spielerischer, wissenschaftlicher Umgang im Vordergrund, wenn nicht sogar so ein bewusster künstlerischer Gedanke. Er hatte zu den Fällen selbst genug, jedenfalls genug Abstand, um nicht jeden Vorfall blindlings zu glauben, allerdings eben auch keine Gegenbeweise, um sie eindeutig als Scharlatanerie oder Spinnerei abzutun. Oder wie es Dart ausdrückt, Charles Ford wollte die wissenschaftliche Methodik nicht abschaffen, er wollte unsere Wirklichkeit nur offen halten für die Dinge, die der Wissenschaft unmöglich scheinen. Ja, Text sowie Feature. Also auch ein Radiointerview mit dem erwähnten Magin, die sind noch auf der WDR-Webseite online und seien hiermit nochmal allen Interessierten ans Herz gelegt.
Ja, Charles Ford. Mit Eric Frank Russell, den du gerade erwähnt hast. Da, ich habe die ganze Zeit überlegt, warum habe ich den in den letzten 3, 4 Wochen denn eigentlich nochmal so wahrgenommen? Zwei Gründe, natürlich Lovecraft und natürlich Eric Frank Russell, bei dem er Erwähnung findet. Ja, das macht aber auch Spaß, wenn man die Sachen bekommt, wie du schon sagtest, da einfach mal drin rumzulesen, weil man muss das nicht für bare Münze nehmen. Ja, aber man hat Spaß und es ist äußerst inspirierend. Also wenn jemand auf der Suche nach Stoff ist, nach Ideen, dann auf jeden Fall mal bei dem reinschauen und sich inspirieren lassen. Da ist auf jeden Fall immer irgendwas drin.
Ja, es ist so, wie du sagst. Also er hat Einzug in die Populärkultur gefunden. Es gibt zum Beispiel einen Comic, der heißt Charles Ford, der Vampirtöter. Dann den Froschregen, den ich eben erwähnt habe. Das werden alle aus Magnolia kennen. Überhaupt diese ganzen Verschwörungstheorien. Das kann man schon so gegenlesen und dann immer mit Ford im Hintergrund.
Das war auf jeden Fall cool. Das war's für heute, würde ich
Das
sagen,
war's
oder? Haben
schon.
wir noch was?
Okay.
Das war's schon.
Naja gut, eine gute halbe Stunde haben wir auch vollgekriegt, oder?
Ein bisschen mehr.
Alles klar.
Alles klar, okay, meine liebe Freundinnen und Freunde bei Sigma 2 Foxtrot. Das war's für heute. Mal wieder die Sachen, die wir ausgebuddelt haben und die wir persönlich interessant finden. Wir hoffen, es war für euch was dabei und den ein oder anderen Lese- und Hörtipp konnten wir abliefern. Wir hören uns demnächst wieder. Ich bin Mirko bei Sigma 2 Foxtrot.
Ich bin Axel, ebenfalls auf Sigma 2 Foxtrot, auf sigma2foxtrot.com. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut, wir hören uns. Tschüss.
Ciao.